Want to make a bet? This is Ninja Mac coming to you at 16 karat gold. And this is a shout out to Catch Club. Tune in and bet that.
Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catchclub zu einer neuen Ausgabe. Ja, ihr seht es richtig, zu einer neuen Ausgabe der Westside Stories. Wir haben euch ja in unserer Jahresendreview ein kleines Versprechen gemacht und gesagt, dass wir jetzt gerne wieder öfter über WXW sprechen wollen. Und das machen wir hiermit auch. Aber ich, der gute Dref, denn Dref, mein Name ist Dref, ich bin nicht alleine. Ich begrüße meine wertgeschätzten Kollegen. Zum einen seine Voice, seine Ausführung, die ist so catchy. Wie ein Nickelback-Song. Er möchte auch ein Rockstar sein. Hier ist Marcel.
Moin.
Hallihallöchen. Und um das Trio vollständig zu machen, das goldene Trio vollständig zu machen, haben wir noch den sweeten Boy straight aus Osnabrück, den guten alten Dida.
Einen wunderschönen guten Tag. Sind wir dann eigentlich Just Three Guys?
Wir sind Just Three Guys, genau. Und wir gehen rein. Nice.
Wir gehen rein, fantastisch. Wo gehen wir denn rein?
Wo gehen wir rein? Wir gehen rein in die Tupse, in die Turbinenhalle nach Oberhausen. Zu Back to the Roots, zur ersten WXW-Show des Jahres, beziehungsweise zum ersten Marquee-Event des Jahres. Ne, ist gar nicht das erste Marquee-Event des Jahres, ne?
Ne, ist das zweite, das erste in Oberhausen. Dead End war ja schon.
Genau, Dead End war auch dieses Jahr. Das erste in Oberhausen. Back to the Roots, die große Veranstaltung im Zeichen der Käfigschlacht. Wir haben sie uns angeschaut, beziehungsweise ich war live da und ihr beide habt es euch dann im Nachhinein angeguckt auf WXW Now 2.0. Das ist ja auch was Neues. Ich glaube, da haben wir gar nicht drüber geredet in der Jahresendausgabe, weil es da noch gar nicht feststand, glaube ich.
Genau. Nee, die ganze News, dass Vimeo es verkackt hat, kam, glaube ich, erst danach.
Genau. Denn WXW hat ja schon, das haben sie, glaube ich, schon bei euch, also Dieter, du warst ja bei der Anniversary, da haben sie ja schon gesagt, dass es da was geben wird, ohne was Genaueres zu sagen.
Genau.
Und dann haben sie erst gesagt, ja, es wird das geben, aber auf quasi in Partnerschaft mit Vimeo über einen zweiten Hoster. Also über eine Zweitfirma, die irgendwie zu Vimeo gehört, aber eigenständig quasi einen eigenständigen Server oder sowas hat.
Mhm.
Und dann hat man aber dann irgendwie kurzfristig dann noch gesagt, so ja, geht leider nicht, weil Vimeo hat sich da nicht an Vereinbarungen leider gehalten.
Das gut, Deutsch gesagt, die haben alles verkackt, was man hätte verkacken können. Und das bei laut eigener Aussage der WXW, dem größten Bezahl-Subscription-Service-Dings auf Vimeo. Also die haben sich quasi mit ihrem größten Kunden, haben sie sich verscherzt.
Genau, und dann hat WXW halt die halt den Vertrag fristlos gekündigt. Ja, standen dann erstmal so ein bisschen halt auch auf dem Trockenen, haben dann gesagt, ja, wir wissen jetzt nicht so genau, was geht, wir müssen das jetzt alles klären, tut uns leid. Und dann kam Anfang des Jahres halt die News. Wir sind auf YouTube. Man kann jetzt über YouTube dann die Mitgliedschaft halt, die Kanalmitgliedschaft dann kaufen für auch 99 der gleiche Preis. Und da kommen dann ab jetzt die Events und natürlich wird dann nachträglich jetzt rückwärts der Katalog vom letzten Jahr und so weiter dann halt hochgeladen. Weil das dauert natürlich alles, bis dann jetzt das ganze Archiv und sowas dann da hochgeladen ist und der ganze Kram. Das würde jetzt ein bisschen Zeit beanspruchen. Man hat ja dann auch gesagt, dass Priorität natürlich erstmal jetzt die neuen Events haben, dass die halt zügig dann rauskommen, was ja auch natürlich verständlich ist, weil du musst ja irgendwie aktuell bleiben mit deinem Programm, da bringt es halt nichts, wenn du das Karat von 2017 hochlädst, aber die aktuellen Shows halt nicht.
Ich weiß gar nicht, ob da auch die, also was jetzt gerade hochgeladen wurde, war zum Beispiel, ist jetzt das Karat von 2019, nur als Beispiel.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob es da auch die ganzen anderen Promotions auch noch auf dem neuen Ding und dann hochladen.
Ich
guck grad mal live.
Aber das dauert halt dann alles, ne?
Mhm.
Kommt halt alles mit der Zeit dann natürlich. Und genau, ihr habt euch die Show dann im Nachhinein angesehen. Dann noch vielleicht mal die Frage an euch direkt. Wie war, also ohne auf die Show selber einzugehen, aber also was für einen Eindruck hat's gemacht, die Show auf YouTube zu sehen, im Vergleich zum Beispiel zu Vimeo oder generell, war's angenehm zu gucken? Gab's irgendwelche Probleme oder sonst irgendwas?
Ich find's großartig, dass es über YouTube läuft, weil du kannst halt so, ne, ich mach's halt am Fernseher an, am Laptop an und schieß es auf meinen PC, auf meinen Fernseher. So. Und das ist mit Vimeo so unhandlich und bricht so oft ab und Und ständig danach hast du auf einmal doppeltes Bild und so weiter. Und das funktioniert mit YouTube einfach wesentlich flüssiger und einfacher. Und du kannst halt viel entspannter spulen und alles Mögliche.
Ja, Vimeo war halt auch leider, so blöd das jetzt klingt, aber eine Katastrophe einfach, was halt da viel anging. Ja. Allein der Hoster war halt wirklich schlecht. Der ist halt auch oft bei mir, ist der hängen geblieben oder was. Ein Kumpel von mir meinte zum Beispiel, ich konnte auf Vimeo nie im Vollbild gucken. Ich musste immer auf normal gucken. Und das ist halt schon nervig dann, ne?
Also so, ich muss sagen, YouTube ist halt fantastisch. Und also das läuft halt so gut auch bei YouTube. Da kann ich, da kann ich halt nichts gegen sagen. Und das ist halt so einfach, was Marcel schon sagte, dieses, ich pack's halt auf den Fernseher über einen PC per Stream oder ich öffne es direkt in der halt YouTube-App auf meiner Konsole und das ist so einfach und so angenehm und wie gesagt, du kannst spulen, das Problem war ja auch bei Vimeo, je nachdem über welchen Browser du auf wxwnow.com gegangen bist, hat das nicht funktioniert. Sprich, du musst es erstmal auf die Vimeo-Seite, danach nach deinem WXW-Abo suchen. Und dann war das nicht mal vernünftig sortiert, sondern musstest du da erstmal die 1600 Shows runterscrollen, bis du die aktuelle Show gefunden hast.
Ja.
Und das war schon absolut nutzerunfreundlich.
Das ist was ich auch oft hatte, also nee, nicht oft, aber ein paar Mal hatte bei Vimeo. Dann hat sich einfach das Abo nicht automatisch verlängert. Und dann habe ich mich halt eingeloggt, weil irgendwann, ne, wenn man ja nicht lange drauf ist, dann meldet er sich ja mal manchmal von alleine ab oder sowas halt. Ist ja auch okay. Du meldest dich wieder an, willst ein Video starten und er sagt dir irgendwie, du hast gar kein Abo. Aber du hast gar keine Benachrichtigung gekriegt, dass irgendwie dein Abo, dass man nicht gezahlt hat oder sonst irgendwas. Also, das wäre sowieso nicht passiert, aber, oder irgendwie das, ne, dass da nichts abgebucht werden konnte oder was auch immer halt. Oder dass es einfach nicht verlängert wurde oder sowas halt. Du denkst dir so, okay. Und,
das ist halt extrem nutzerunfreundlich.
Ja, total. Komplett. YouTube ist halt easy zu bedienen halt, ne. Wie schon sagt, entweder man hat die App auf dem Fernseher, man hat einen Stick oder man schließt den PC an den Fernseher an oder whatever halt. Es ist halt viel entspannter, ne. YouTube ist ja auch, ne, das kannst du von überall, das kannst du auf dem Handy machen, das hast du auf dem PC, das hast du, wie die da schon sagt, du hast die App für die PlayStation, für die Xbox, whatever halt, ne. Also, es ist halt viel, viel angenehmer einfach.
Ja. Und den großen Vorteil, den sie noch haben, ist, sie haben kein Maximum an Kapazität mehr. Genau. Die können wirklich bis ins Jahre 2000, bis zur allerersten Show, können jetzt alles darauf packen. Und sie müssen nichts mehr irgendwie, wie sie zwischendurch dann hatten, wo sie dann Sachen runternehmen mussten, um für Speicherplatz zu sorgen.
Ja.
Nö, die können einfach nur draufballern. Und ja, zusätzlich, ich glaube, dass es für die Leute einfacher ist, mal eben sich schnell bei YouTube zu abonnieren und die Kanalmitgliedschaft zu machen, als umständlich über Vimeo bzw. WXWnow zu gehen.
Super, ja, entspannt. Genau. Also das waren 3 Klicks oder sowas, diese Mitgliedschaft halt zu machen, ne? Das ist entspannt.
Eben, und ich habe jetzt gerade mal geguckt, die haben jetzt bis jetzt die 3 Shows von diesem Jahr online, alle Shows von letztem Jahr in Deutsch und Englisch jeweils, die letzten 3 Karats. Sämtliche Shows von, also 10 Shows von Body Slam, von Body Zoi haben sie auch Shows, von EPW, von IPW, von Rising Sun und von Wrestling Kult auch. Also die Partner-Promotions werden halt auch mitgepflegt direkt.
Ah, finde ich gut.
Ja, theoretisch, also du kannst ja quasi unendlich viele Videos gleichzeitig hochladen, es dauert halt nur ewig, ne?
Ja, genau.
Also theoretisch kannst du da, wenn die Shows sind ja fertig geschnitten und alles.
Ja, du musst sie nur noch hochladen, genau.
Und das lässt halt den Rechner über Nacht laufen im Zweifelsfall.
Ja. Zum Beispiel. Und was mir halt auch gefällt, das habe ich jetzt vor allem jetzt hier bei Back to the Roots gemerkt, sie haben Kapitelmarken.
Oh ja, das ist tatsächlich auch eine schöne Sache.
Das ist halt so angenehm, Leute.
Ja, das ist eine gute Sache.
Ne, also das ist halt so gut. Und
also, ja.
Sag du, Entschuldigung.
Nee, mach.
Ich wollte schon mal einen Schritt weiter gehen, wenn wir gerade über WXWnow und so reden. Hm? Oder die VODs. Es gibt einen neuen Kommentator. Matt DiMassi heißt er. Kannte ich vorher nicht. Da ist meine Frage, wie findet ihr den? Der hat auch schon, ja, ich glaube, ja genau, Anniversary, Dead End und jetzt auch Back to the Roots. Der hat jetzt, glaube ich, die letzten drei Shows halt kommentiert.
Ja, da kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil bei Back to Roots war ich ja in der Halle und die anderen beiden Shows habe ich nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht.
Okay, was hast du, Marcel?
Ich habe den wenig wahrgenommen und das ist immer ein gutes Zeichen. Mhm. Also, fügt sich halt nahtlos ein und es funktioniert und er geht mir nicht auf den Sack. Und dadurch, dass ich eh meistens, wenn ich dann im Homeoffice die Shows gucke, nebenbei Podcast aufnehmen habe, höre ich auf die Kommentatoren sowieso relativ wenig.
Ja. So, Sekunde. Jo. Ich habe gerade einen Faden verloren. Fuck, sorry. Genau, ich kann zustimmen. Ich finde den auch angenehm, das, was du halt merkst, was ich auch absolut nicht schlimm finde. Der ist halt kein Muttersprachler. Ich glaube, der hat vorher den englischen Kommentar gemacht sogar. Das finde ich halt absolut nicht schlimm. Und der fügt sich gut in das Produkt ein. So sei es mit Christian Bischoff oder mit Sebastian Heumichel. Und das finde ich voll okay. Also, da kann ich absolut nichts gegen sagen.
Wunderbar.
War mir nun mal wichtig zu erwähnen.
Natürlich, selbstverständlich. Wunderbar. Wollen wir dann in die Show springen? Ihr Süßen?
Hinein.
Wir gehen rein.
Habt ihr auch das Fight Forever getapte Match gesehen?
Nein,
gut. Denn das war quasi der Opener, beziehungsweise das Warm-Up-Match oder so, wie auch immer man es nennen will. Das war Fast-Time Mudo gegen Christian Archer. War kein schlechtes Match, war ganz klar. Ja gut, ob man jetzt gerade in so ein Match, was eigentlich von der Ansetzung ganz gut ist, dann für Fight Forever tapen muss. Ja, okay. Aber warum nicht? Es ist ja auch, ich glaube, die werden sogar kostenlos auf YouTube hochgeladen, also ohne Mitgliedschaft. Von daher hat man da auf jeden Fall eine gute Ansetzung for free. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja, Tristan Archer hat gewonnen, war auch soweit, jetzt kein überragendes Match, aber war für ein Opening eigentlich ganz gut. Also für mich war es ja das Opening, weil ich ja in der Halle war, ne? Deswegen. Ja. Und genau, los ging die Show dann. Erstmal mit einem kleinen Hype-Video zu der ganzen Show, was ich sehr gut fand, sehr gut produziert fand, wo man auch so ein bisschen auf die Geschichte von der Käfigschlacht eingegangen ist, welche ja immer das Thema von Back to the Roots ist. Und so ein bisschen auf den Rest, hat mir sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Show-Design und das, wo sie sich so an am AC/DC-Album orientiert haben. Und die Grafiken alle schön so in so einem matten Schwarz waren, mit dem Blitz noch in der Mitte. Und hat ja sogar jedes Match, als sie die Grafik gepostet haben, hat einen anderen AC/DC-Song aus dem Album quasi als Tagline gehabt. Das fand ich sehr cool.
Ja, ich muss sagen...
Das Design habe ich halt ganz mal gesehen mit den Vinyls und so weiter, das sah ganz cool aus tatsächlich. Das mit den Taglines und so weiter habe ich gar nicht wahrgenommen.
Und ich muss halt sagen, das macht die WXW ja tatsächlich schon seit längerem. So, bei einer Show letztes Jahr war es ja so, dass das alles im Super Nintendo Verpackungsstil gehalten war.
Das war letzte Back to the Roots, glaube ich.
Stimmt.
Ja, jetzt mal, ja klar, das passt ja auch, weil Back to the Roots halt, ne, so dieser Throwback und dann hast du halt diese, ja, ja klar. Macht ja Sinn, wenn man das dann bei der Show macht.
Genau, und so, genau, und die machen das ja bei vielen Shows so, dass sie sich an irgendwas halten. Dead End ist immer die Zeit für komische Designs. Und,
ist halt auch immer eine Show in Dresden, ne, da kannst du halt den Trash rausholen.
Oder so. Genau so. Und, nö. Also das Design fand ich cool und passt da auch so ein bisschen, auch so mit Käfigschlacht und so. Ja, und auch dieses, ja, wir sind zwar nicht mehr die Hardcore-Promotion, wie sie wir einmal waren, also dieses Selbstreferenzielle, dass man nochmal drauf hinweist, aber einmal im Jahr holen wir den Käfig raus.
Ja, WXW schafft das auch als eine der wenigen Promotions, das dann trotzdem organisch so zu verpacken und dass man nicht nur denkt, oh, jetzt ist Januar, jetzt muss ein Cage-Match kommen, sondern die haben halt dann auch immer die passenden Fäden halt dafür am Start, wo man es halt auch machen kann.
Sie bauen halt frühzeitig darauf hin auf.
Genau.
Vor allem jetzt die entsprechende Fäde, die ging ja schon letztes Jahr im Sommer los. Also, ja,
ich habe im Sommer auch schon gesagt, yo, die treffen halt im Januar in der Käfigstadt aufeinander. Was jetzt nicht schlecht ist, sondern man hat es ja dann aber auch, mal, es war ja klar, wo das Goal dann quasi hinging.
Ja.
So.
Was ich ein bisschen komisch fand, sie haben halt kurz vor sich noch die Franchise Doors mit reingebaut.
Ja. Nein, aber die Franchise Doors, die waren ja schon elementar, weil allein ja auch, ich greife mal kurz drauf ein, weil ja auch allein, wie heißt er? Senza Volto hat ja, was, Dover oder Icarus, der ausgefallen war?
Dover.
Ja, der hat ja Dover den Arm gebrochen beim Shortcut. Also, K-Fape. Mit dem Share-Shot. Und daher finde ich das tatsächlich voll in Ordnung, dass man die damit einbaut.
Ja, es ist auch gar nichts dagegen, aber ich habe die in dieser Feder so null die ganze Zeit wahrgenommen. Mhm. Das waren halt die ganze Zeit die ganzen Rookies aus der Academy. Und dass du halt so gut wie ein Elijah Blum schon ist, dass du den noch nicht in eine Käfigschlacht reinpackst, ist, glaube ich, verständlich.
Ja.
Wir haben ja gerade bei der Show wieder gemerkt, dass selbst den Leuten, den erfahrensten Leuten da schnell was passieren kann.
Und dann nicht mal bei einem Hardcore-Spot.
Ja, ist richtig. Aber da kommen wir später drauf zu. Ich würde sagen, wir springen dann jetzt auch mal endlich in die Show. Richtig los ging es dann nämlich mit dem Shotgun-Titel-Match. Der Champion Maggot in Begleitung von Baby Allison verteidigt gegen das Amboss-Mitglied Lawrence Roman. Und ja, Marcel, fang doch direkt mal an. Deine Worte zu diesem Match. Bitteschön.
Das war halt ein Match. Also, ich habe da jetzt weder was Positives noch Negatives zu. Es waren auch nur 8,5 Minuten. War halt. Für mich hat es sich angefühlt wie eine ganz normale Shotgun-Titel zwischen Verteidigung. Bis dann der gute Ahura der Meinung war, er müsste Baby Allison den Kopf von den Schultern treten. Was dann für die entsprechende Ablenkung gesorgt hat, meine Güte, die dann zum Titelwechsel geführt hat. Ja, wir werden halt jetzt irgendwann nochmal, denke ich, eine zweite Auflage von Ahura gegen Maggot sehen. Wahrscheinlich im Karat.
Genau.
Vielleicht sogar im Karat-Finale, wer weiß.
Karat erste Runde, irgendwas mit einer Stipulation, denke
genau,
ich.
Genau, dieser Klassiker, den man so hin und wieder mal macht. Zwei Leute, die in einem Programm stecken und im Karat sind, machen dann in der ersten Runde in irgendeiner Stipulation halt das unter sich aus.
Genau. Also ich kann Marcel erstmal zustimmen, es war halt ein Match. Nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Zwei da. Ich bin von ausgegangen, dass Lawrence Roman den Titel holt. Weil Maggot ist jetzt der längste Shotgun-Champion aller Zeiten tatsächlich. Und der ist für mich einer der Favoriten auf den Karat-Sieg.
Ja, der muss jetzt den Titel verlieren, damit er halt das Karat gewinnen kann.
Das und noch eine andere Sache, die ich finde. Der ist jetzt so over, der ist jetzt größer als der Titel. Der braucht den Titel nicht mehr.
Ja, der ist jetzt halt mit dem Titel gewachsen, ne?
Genau.
Und sein großer Aufstieg hat quasi damit angefangen, also simultan mit dem Shotgun-Titel gewinnen.
Ja.
Und ja, jetzt muss halt weitermachen. So hast du es halt. Man hat es ganz gut in K-Fape quasi verbaut. Also, ich habe auch damit gerechnet. Also, ich habe genau so damit quasi gerechnet, wie es passiert ist. Halt, Ahura sorgt für den Eingriff und Roman gewinnt dann quasi den Titel. Aber man hat es gut verpackt, so rein aus so einem K-Fape-Job und quasi. Ah, das ist hier so eine Random-Verteidigung, weil Maggot und Amboss haben so ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Und dass man denkt, so, ah, ist so eine kleine random Titelverteidigung. Ja, aber dann gewinnt halt Lawrence Roman den Titel.
Ja.
Also das hat man ganz gut, das so aus dem K-Fact-Standpunkt versucht mir zu suggerieren, dass das hier halt, so ein easy Ding halt, hier wird Maggot wins, lol. Mhm. Und ja, dann kommt es anders und vor allem als man denkt. Und wie gesagt, es war ja dann auch irgendwie zu erwarten. Es macht ja auch Sinn, das ist halt der nächste Schritt in dieser Fehde. Von daher passt es auch. Also finde ich gut, dass man es auch so gelöst hat. Und Lawrence Roman auch endlich bei einem Titel finde ich auch ganz cool eigentlich.
Ja, mich freut's für Roman, weil...
Also du hast ihn halt mit diesem Waschbär-Ding, wo du ihn halt ausgelacht hast. Und jetzt hat er halt ein ernsthaftes Gimmick und Amboss muss halt irgendwann zwischendurch auch mal was holen.
So? Ja.
Genau. Und nicht nur Verletzung.
Ja, es ist richtig. Von daher, finde ich cool. Er geht ja auch als Champion jetzt ins Karat dann tatsächlich. Und ja, bin mal gespannt, was da jetzt so weiterläuft. Aber über die Zukunft von Amboss würde ich sagen, reden wir dann später noch. Da gibt es später noch genug Redebedarf, denke ich.
Ja.
Und weiter ging es dann mit dem ersten von zwei Damenmatchen an diesem Tag. Nämlich die zurückkehrende Maria Della Rosa trifft auf die ebenfalls zurückkehrende Ava Everett, die leider ihr Gepäck am Flughafen verloren hat und sich deswegen ein bisschen aushelfen musste.
Oh.
Und ich muss aber sagen, es ist also diese Übergangsgier, die sie dann quasi hatte, also sprich Adidas Sporthose und weißes Shirt oder was auch immer.
Und oder, diese Jacke.
Genau. Das passt halt, das hat einfach ihren Charakter einfach so perfekt gefittet.
Ich wollte gerade sagen, also hätte man mir nicht gesagt, von jo, sie hat ihr Gepäck wurde ihr geklaut oder verbummelt oder verloren, wie auch immer, ich hätte es nicht erkannt.
Genau, also ja. das hat man schon echt gut, gut, hat sie da gut mit. Also sie ist da wirklich von einem Punkt so, von so einem Character-Work und sowas, so wie sie ihre Rolle, also sie weiß genau, wie sie ihre Rolle halt spielen muss. Sie weiß genau, wie sie Heat zieht beim Publikum. Dieser Charakter passt doch einfach wie die Faust aufs Auge auf dieses so semi-asoziale Oberhausener Publikum. Und, also es passt.
Nette Umschreibung.
Ja, es passt halt perfekt. Und, ja, ich weiß nicht, Dina, fang doch mal an mit deinen Worten zum Match.
Ja, Maria Della Rosa finde ich echt cool, weil es das erste Mal tatsächlich, dass ich sie gesehen habe. Und, ja, das Match, es ging ja los mit der Kampf um Maria Della Rosas Fächer, wer cooler mit dem Fächer agieren kann. Und, was du sagtest mit Ava Everett und dem Publikum, ihre Theme geht an, das Publikum poppt, die kommt raus und direkt wieder Gepöbelung.
Ja.
Und das fand ich so geil, es passt halt auch so dieses Jahr, man freut sich, aber sobald die Person dann auf der Stage ist oder dann in deinem Sichtfeld ist, gut, sie hat die Rolle, also wird gepöbelt, weil sie macht das ja auch einfach, also sie hat das ja auch tatsächlich verstanden, wie du es gut machst.
Ja,
und genau, und deswegen. Und zum Match, ich fand's in Ordnung, ich fand's besser als das andere Women's Match tatsächlich. Musste ich überlegen beim Gucken, aber ich glaube, das fand ich ein Stück besser. Ich weiß auch nicht tatsächlich, ja, ob es so ist.
Also für mich, ich würde dir da zustimmen.
Und ne, es war cool, es ging ein bisschen hin und her und jeder durfte was zeigen. Wie gesagt, Maria Della Rosa möchte ich gerne am Karat-Wochenende sehen.
Bitte? Ja, Drew und ich haben sie ja schon bei Femme Fatale gesehen und wir waren Instant-Fans. So.
Ja, richtig.
Weil die Frau hat es, muss man sagen, einfach drauf. Punkt.
Ja. Und ich fand das Finish von Ava Everett auch cool gemacht mit dieser Jacke. Sie hat die halt ausgezogen, während sie Maria Della Rosa ja festgehalten hatte, hat sie sich aus dieser Jacke gewindet, dann gab es einen Superkick. Und weil sie mit dieser Jacke beschäftigt war, also Maria hatte die plötzlich in der Hand und war verwirrt. Und fand ich gut, kann man mehr nicht zu sagen.
Ja, Marcel?
Ja, gehe ich komplett mit, tatsächlich. Also, ja.
Ja, wunderbar.
Es war einfach ein super solider Fight mit schönen Nuancen drin, die da gerade aufgezählt hat. Von daher, mehr von Maria, mehr von Ava. Bitte,
ja,
danke.
Ja, also Ava ist ja auf jeden Fall am Start. Die ist ja jetzt bis kurz nach dem Karat. Bleibt ihr ja hier in Deutschland? Oder sie kommt zumindest wieder. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt dann komplett bleibt, diese zwei Monate noch. Aber beim Karat ist auf jeden Fall wieder am Start. Ich glaube, sie bleibt, weil ich glaube, in Bielefeld und in Bad Säcking ist sie auch dabei. Ja, ist ja auch egal. Ich fand es aber auch auf jeden Fall ein cooles Match zwischen beiden. Und ja, eigentlich habt ihr alles gesagt. Gut, dann machen wir auch direkt weiter. Kommen wir zu Match Nummer 3 mit auch zwei Neulingen tatsächlich, einem Tag-Team. Brandon Wright und Danny Jones aus Wales, die Greedy Souls, trafen auf das Team von Metehan und dem Rambo. Das war tatsächlich ein gutes Match, fand ich. Ich fand, die beiden Teams haben sehr gut zusammen harmoniert. Auch Metehan und Rambo fand ich echt cool als Team, muss ich sagen. Und auch die Greedy Souls haben mir echt gut gefallen. Die sind ja, glaube ich, vor allem bei Rev Pro am Start. Ich glaube, die sind da genau. Sogar die Tag-Team-Champions.
Müsste.
Die haben mir echt gut gefallen. Also Danny Jones kannte ich. Der war ja sogar auch schon mal bei WXW bei Ambition Wildcard, glaube ich.
Ja, der sagt mir auch auf jeden Fall was.
Und Brandon White ist, glaube ich, einer der Trainees aus dem Rev Pro Dojo. Zumindest war er in der Contenders Division, also in dieser Rookies Division. Die haben mir echt gut gefallen. Die hatten gutes Teamwork. Die haben echt gut zusammengepasst, so mit viel Strikes, mit dieser, ich sag mal, britischen Härte. Aber auch Metehan und Rambo fand ich echt cool als Team. Da war ich erst so, ja, okay. Ihre Gemeinsamkeit ist, die kommen beide aus Berlin oder was? Oder kommen beide aus der GWF oder was ist ihre Gemeinsamkeit? Keine Ahnung. Aber es hat tatsächlich überraschend gut gepasst, wie ich fand. Und da ist dann auch ein echt cooles und sehr unterhaltsames Tag-Match bei rausgesprungen, wie ich finde.
Ja, also Rambo und Metehan als Team sehe ich irgendwie. So, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch Eye-Touch und... Wie heißt der andere nochmal? Eye-Touch und...
Abdul Tenan? War das
genau?
Ja, genau.
Doch.
Ja, Abdul Tenan.
Ich glaube, die beiden, dass die WXW die beiden Jungs vielleicht wiederholt und dass Lucky dann wieder erstmal so sein kleines Stable um sich rum hat und Rambo halt einfach der Enhancer ist da. Der einfach zu lang, wenn es sein muss.
Der Kommandante.
Ja, Rambo. Also vor Rambo habe ich ja tatsächlich irgendeine Art Softspot. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich mittlerweile auch. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber ich fand den früher immer so, war so Rambo, keine Ahnung. Aber mittlerweile finde ich den eigentlich ganz cool.
Er ist halt ein mittelmäßiger Catcher. Aber ich glaube, er weiß das auch. Und er weiß, wie weit er gehen kann. Und dadurch funktioniert das.
Ja,
er
genau,
versucht nicht der große Superstar zu sein. So, nee, weil funktioniert nicht. Bin ich nicht.
Nee. Also, was mir halt gefiel so bei Metehan Rambo, das ist so dieses... klassische, fast schon so 90er Jahre Heel-Tech-Team.
Das ist Shawn Michaels und Diesel.
Ja, genau. Und perfekte Analogie. Und
ja,
Greedy Souls fand ich auch cool, wie gesagt. Danny Jones schon mal gesehen, Brandon White gefiel mir auch. Und es passte halt. Also, ich fand das jetzt nicht super gut, das Match. Es war in Ordnung. Es streckte sich gefühlt für mich ein bisschen. Obwohl es nur 11 Minuten ging. Aber ich fand's gut, was ich mir eher die Frage stelle bei Metehan. Er wirkt halt einfach abgekühlt. Klar, der war jetzt eine Zeit lang weg. Der ist jetzt im Karat, aber Frage ist halt, wo geht die Reise hin? Ist der überhaupt noch lange da?
Das ist halt die Frage, ne? Man weiß es nicht.
Wir werden sehen. Also, ist halt die Frage, wann NXT Europe an den Start geht.
Die Frage ist, vielleicht, jetzt wo Vince wieder da ist, vielleicht gar nicht? Fragezeichen?
NXT Saudi.
Ja.
Ich meine, wir würden uns alle darüber freuen, ne? Aber.
Ja!
Weiß ich nicht, aber.
Wenn dass es kein NXT Europe gibt?
Ach so, ich hab gedacht, du meinst, dass es NXT Europe gibt, so.
Nee. Da freut sich, glaube ich, keiner drauf.
Nee.
Interessant, was ich dazu jetzt letztens gelesen habe, jetzt hat wohl Brian Alvarez gesagt in seinem Podcast, dass es NXT-Talents wohl erlaubt ist, jetzt Indie-Auftritte anzunehmen in bestimmten Promotions.
Kann man direkt wieder revidieren.
Okay.
Es bezieht sich nur darauf, dass Booker T sagte, ich will bei Reality of Wrestling genau eine Person, Punkt.
Ah, okay.
Ne, der wollte Evie Nile von der Diamond Mine, die Frau. Und das war's. Also,
Okay, dann wurde das nur wieder
darauf bezog sich das.
Dirt Sheet üblich einfach missinterpretiert.
Ja, das Geile ist, irgendwer schrieb dann, ja, Brian Alvarez hat das zwar gesagt, aber stimmt halt nicht, so Michaels hat das mehr oder minder schon relativiert, also Shawn Michaels. Okay. Und dann schrieb ein Wrestler von NXT bei Twitter so, aber, Brian Alvarez hat das doch gesagt.
Ja gut, okay. Ja, da merkt man muss immer nicht direkt sofort alles glauben, was so diese üblichen Leute da halt von sich geben. Ja gut, dann ist es natürlich wieder was anderes. Booker T, der ist ja auch jahrelanger WWE-angestellter Kommentator. Wenn der mal vorsichtig anfragt, ob er irgendein NXT-Talent bei seiner Liga auftreten darf, dann ist das ja was anderes als den Talents wird das komplett erlaubt, ne?
Vor allem, du musst auch überlegen, wer aus seiner Talent, aus seiner Liga kommt. Das ist ja fast schon eine Farmliga.
Ja, genau, deswegen halt. Also, dann ist es natürlich was anderes. Okay. Ja, aber Greedy Souls, gerne nochmal bei WXW, würde ich gerne nochmal sehen.
Tech Festival im September, danke.
Ja, zum Beispiel, warum nicht, wenn man die vorher dann noch so ein paar Mal halt bringt. Gerade gegen so ein paar andere Teams. Gegen die Arrows könnte ich mir die gut vorstellen. Das Match gibt es, glaube ich, sogar bei Rev Pro demnächst.
Ich kann mit denen bisher noch gar nicht so viel anfangen. Also ich habe die gesehen, war so, ja, ist halt ein Standard-Tag-Team. Macht nichts falsch, macht nichts besonders gut. Kannst du mit in den Mix werfen, ob die für mich nochmal, oder ob die für mich so weit aufsteigen, dass man sagt, okay, ich will die jetzt regelmäßig sehen, weiß ich noch nicht.
Nö, aber für so ein paar kleinere Shows, wenn du mal einen Spot füllen musst oder irgendein anderes Tag-Team overbringen willst, hol dir doch einfach ran.
Ja, klar. Ne? Und vielleicht erreichen sie dadurch auch den Status, dass sie bei uns overgehen.
Warum nicht? Ja, also neue Leute oder neue Gesichter sind ja auch immer gut, bringen ein bisschen frischen Wind rein. Gerade für die Tag-Team-Division kann man das vielleicht ganz gut gebrauchen. Die ist ja auch ein bisschen, ja, ne? Da sind halt die Friendship Wars und die Arrows und das war's so gefühlt.
Gefühlt, ja, genau.
Und von daher mal da was Neues. Das ist halt immer ganz cool, wenn du mal sowas so ein bisschen übertrieben gesagt, so dieses AEW-Ding, man rotiert einfach so ein bisschen, ohne dass das halt natürlich feste Leute sind, aber so, dass man dann sagt mal, hol mal so ein paar andere Leute für so ein paar Shows in den Mix und dann sind die halt wieder weg und dann kommt vielleicht wieder jemand anders oder sowas halt.
Ja, Arrows sind sogar heute bei Rev Pro gegen The Sunshine Machine.
Genau, gegen Chuck Mambo
und TK Cooper.
Ja, Progress wann?
Bald.
Hoffentlich nie. Ja, finde ich für sie auch cool, dass sie da so ein bisschen noch international Spotlight kriegen. Gönne ich ihnen. Und ja, mal schauen, wie es da so weitergeht. So, weiter geht es dann hier im Programm mit meinem persönlichen Match of the Night tatsächlich.
Ja.
Nämlich Bobby Guns trifft auf den New Japan Young Lion, der aktuell auf seiner Exkursion ist und dabei vor allem bei Rev Pro am Start ist, aber auch schon jetzt für die CMLL gewalkt hat und ich glaube auch ein oder zwei US-Shows waren dabei. Die Rede ist von Yota Tsuji. Ja, das war geil, oder?
Das war richtig gut. Ich muss kurz einhaken, du hast es ja nur in der Halle gesehen. Die haben den am Kommentar die Scheiße gehypt.
Echt?
Ich musste aufpassen, dass ich nicht lache. Ja, es ist der New Japan Superstar. Der war bei CMLL und in England und düdüdüm. Und ich war so, der ist ein Rookie auf Exkursion. Leute.
Ja, okay, das finde ich aber wieder witzig. Also Bobby Guns hat ja auch, es gab ja vor dem Match auch so ein kleines Pre-Match-Interview von Bobby. Und er hat ja auch gesagt, dass er richtig Bock hat und so meint so, ja, Yota Tsuji halt geiler Typ. Dem hast du richtig gemerkt, der hat halt Bock drauf. Ja gut, Bobby ist halt mittlerweile der, was vor ein paar Jahren der X-Men war. Wenn du einen Japaner hast, machst du halt gegen Bobby, machst du nichts mit verkehrt, ne?
Er macht aber X-Men ja immer noch. Also der war ja am Tag später bei der Fight Forever Show ja auch gegen Yota Tsuji.
Stimmt,
also,
ne? Ja, aber X-Men gegen Japaner machst du halt auch selten was verkehrt, ne?
Ja.
Gut, über den X-Men sprechen wir gleich noch ausführlich. Ja, holy shit. Aber also ich fand das war richtig gut, dachte so, ja, so Yota Tsuji, ich habe auch noch nicht so viel von dem gesehen, also abgesehen von seinen New Japan Young Lion Matches, und war so, ja, also gib dem jetzt noch ein paar Jahre, um sich wirklich voll zu entwickeln, dann wird das ein richtig guter Typ für New Japans Zukunft. Und vor allem, was du gemerkt hast, der hatte die Crowd richtig gut unter Kontrolle einfach.
Komplett.
Der hat sofort verstanden, obwohl der vielleicht teilweise nicht mal verstanden hat, was die Leute da gerade rufen, oder mit großer Wahrscheinlichkeit sogar wahrscheinlich nicht mal, weil ne, Deutsch kann er halt nicht und sein Englisch ist vielleicht eventuell auch nicht perfekt, weiß ich nicht, will ich ihm jetzt auch nichts unterstellen, aber, ne, und der hat sofort verstanden, wie er die Crowd nehmen muss und die Crowd ist auch instant wirklich nach ein paar Aktionen zu dem geturnt und hat den abgefeiert, wie scheiße halt, ne.
Ja, das hat man auch...
Das Ding ist, die WXW, bei der WXW, wir lieben es, wenn es auf die Fresse gibt. Und die beiden haben sich halt nichts geschenkt, die haben sich auf die Fresse gehauen.
Ja.
Von daher, ne, ist halt klar, dass du das Publikum so und dann auf deine Seite ziehst.
Was ich auch so geil fand, war, als sie kurz Outside gebrawlt haben, waren die auch im Kommentar so, ja, das ist ja gar nicht gewöhnt, draußen zu brawlen, vor allem im Publikum.
Hast du das gemerkt, wo er draußen war? Er war quasi an der Seite, wo die Rampe war, und hört den Referee-Count und fragt, ist nur bis 10 oder bis 20? Weil, ja, in Japan, bei New Japan ist ja ein 20-Count, und er hat extra nochmal nachgefragt, ob es ein 20-Count oder nur ein 10-Count ist, damit er halt dementsprechend halt reagieren kann und er weiß, wann er wieder in den Ring zurück muss. Fand ich sehr, sehr lustig tatsächlich.
20-Count in meinen Augen aber größter Schwachsinn.
Finde ich tatsächlich gar nicht. Also, passt auch zum Beispiel für Brawls oder sowas manchmal echt gut, dann hast du mehr als nur diese 10 Sekunden halt.
Und wie gesagt, Match war richtig stark, richtig geil, die, weißt du, Choppes, Kickes, alles gegeben.
Ja, also wirklich fand ich auch ein sehr, 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 sehr cooles Ding. Vielleicht, also es waren nur 15 Minuten, es kam mir tatsächlich länger vor. Vielleicht hätte man es auch ein bisschen cutten können, muss aber nicht unbedingt, aber ich fand es auch tatsächlich wirklich sehr, sehr stark. Und wie gesagt, ich würde sogar sagen, das Match of the Night. Oh.
Und du hast Bobby in jeder Phase angespürt, wie geil ihn das macht, dass er gegen den Japaner ran darf.
Ja.
Und Bobby ist auch ein Typ, der müsste eigentlich nochmal nach Japan.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, der müsste auch in die USA, aber bisher hat ihn ja keine bookt. Wenn die Leute ihn nicht booken, dann bringt's nichts, ne?
Nee, eben.
Ja.
Und also richtig, richtig gut, der Typ. Also das Match war super. Yota Tsuji, zweite Hiroki Goto.
Vom Look und vor allem mit dem Entrance-Ding auf jeden Fall.
Der hat ja auch das beste Merch, wie du mir erzählt hast.
Jawohl, der hatte leider keine 8x10s und sowas, das war ein bisschen schade, aber hat einen Fächer gehabt, habe ich mir direkt gegönnt. Ist auch in klassischer Hiroki Goto-Manier, steht er da in so einem String mit Schürze nur vorne, vor so einem Berg.
Geil.
Also ich gefällt nur noch, dass er unter dem Wasserfall meditiert.
Ja, das fehlt.
Und,
das Ding ist.
Also
vielleicht sehen wir den ja am Karat-Wochenende, dass wir den mit ranholen für so ein paar.
Ich hoffe es wirklich sehr, weil, also wenn er jetzt, er scheint ja dann auch in England zu leben auf Exkursion. Ist ja nicht so weit, ist halt eine Stunde Flug, ne? Also gerne.
Der ist jetzt auch nächste Woche bei der GWF.
Ja.
Und gegen Metehan finde ich richtig geil. Metehan war gegen Peter Tichani, ich hab mich vertan.
Der war doch gegen, war der nicht sogar gegen einen von den Esel-Jungs?
Gegen Eintouch, genau.
Gegen Eintouch war er. Und da muss ich sagen, das finde ich sehr cool, weil klar, sowas wie Bobby Ganz ist immer so diese obvious choice, wenn es gegen Japaner geht oder der X-Men. Aber ich finde es auch ganz cool, zum Beispiel, was mich immer am Anfang meiner WXW-Zeit immer genervt hat, wenn irgendwelche coolen Fly-Ins kamen, die hat immer Bad Bones gekriegt. Egal, wer das war. Wir haben Chris Sabin. Machen wir gegen Bad Bones. Egal, ob die zusammenpassen oder nicht. Chris Sabin gegen Bad Bones. Ja, let's go. So aus Prinzip. Bad Bones hat immer diese Fly-Ins gekriegt. Und da wünsche ich mir, dass auch mal vielleicht so ein paar andere Leute, so ein paar jüngere Leute auch mal, also die davon vielleicht auch profitieren können, mit solchen internationalen Leuten zu catchen. Ist halt Bad Bones dann. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass man hier sagt, oh, wir machen jetzt ihn nicht gegen Metehan oder gegen Pascal Spalt, oh Gott, oder gegen irgendjemanden Großen von uns, sondern ja, machen wir halt gegen iTouch.
So, iTouch hat seit Project Nova eh mein Herz erobert.
Baklava-Club
Beste.
Baklava-Club, größer Bullet-Club, danke.
So, ja, der kam mit Baklava zum Ring, Bruder.
Geil. Hat er auch davon wenigstens was abgegeben?
Ich saß zu weit weg, aber er hat die Packung aufgemacht und hat es. Er hatte richtige Werbermentalität. Er hat es schon verkauft wie heiße Scheiß. Riecht gut.
Geil.
Und wie gesagt.
Da würde ich auch kurz einwenden, wo das gesagt. Das ist auch sowas Cooles, sowas Eigenes. Levanle zum Beispiel hatte am Merch diese Lebkuchenherze, die man so vom Kirmes kennt, diese Steine.
Ich hoffe, die hat er beim Karat, weil so ein Ding hole ich mir dann nämlich.
Bei der Anniversary hatte der die auch, aber ich war irgendwie zu faul oder zu verplant, zum Merch zu gehen.
Fand ich aber sehr cool, nicht weil ich die Dinger halt geil finde, die sind halt steinhart, ne? Und wahrscheinlich isst man die sowieso nicht, sondern hat sie irgendwo zu Hause hängen. Aber die Idee ist halt cool, es ist mal was anderes als nur, oh, schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift halt, ne?
Und es passt ja auch bei Levaniel vor allem zum Charakter.
Ja, absolut. Und deswegen habe ich es sehr gefeiert. Ich habe mich dann auch irgendwie nicht getraut, eins zu holen oder so. Aber ich habe viele Leute gesehen, die eins geholt haben. Fand ich sehr, sehr cool tatsächlich. Aber ja, machen wir weiter. Es gab nämlich jetzt das zweite Women's Match, diesmal um den WXW Women's Title. Alice Inc., die Championess, ist wieder da, nachdem sie ja Ende des Jahres mit einer kleinen Verletzung aussetzen musste. Und sie trifft auf Amel. The French Hope ist wieder da.
Ja, ja, The French Hope, wenn ich mir ihre Promo-Skills so angucke.
Boah, Digga.
Ich hab diese Promo gesehen und war so, Amal, das could have been an E-Mail oder ein Twitter-Post, Alter. Schlechte Delivery und nichts ausgesagt. Hauptsache, ich hab mal ein Mikrofon gesprochen.
Ja.
Und der Kampf war dann halt leider auch nur nett. Sagen wir es mal so.
Ja, ich fand ihn okay, aber ich bin erstmal heidenfroh, dass Amel nicht gewonnen hat. Ich hatte da echt schon Angst, dass die jetzt den Titel gewinnt.
Nee, da bin ich von ausgegangen, dass das halt nicht passiert, aber.
Ja, da bin ich auch aber froh drüber.
Man weiß ja nie.
Man weiß ja nie, genau. Und finde ich gut, dass man dann auch wenigstens das nutzt, um Alice Ing noch ein bisschen zu pushen, indem sie dann halt einen sehr etablierten Namen, den ehemaligen Women's Champion, pinnt. Ein großes Fuck you an die Leute, die in der Reihe hinter mir standen. Da war so eine Gruppe von Leuten und der eine von denen war, glaube ich, Wrestling-Fans, der hat seine Kollegen mitgenommen. Und er sagt dann, sagt der eine, also der, ich sag mal, der Anführer der Gruppe da, der Wrestling kannte, sagt dann, ja, das ist die eine hier, also er meinte Amel, die war so lange Champion. Dann sagt der andere, ah ja, hier die Portugiesin oder was. Dann sagt der andere, nee, die Spanierin. So, halt's Maul.
Hä? Sie wird doch als French Hope angekündigt.
Ja.
Ja, okay, gut, ne? man versteht da auch nicht immer alles, ne? Man kriegt auch was nicht mit. Das passt schon. Aber ist weird.
Ja, gut, aber über Fans, die halt scheiße waren, da komme ich gleich nochmal zu.
Die haben wir ja leider gefühlt bei fast jeder WXW-Show. Ich erinnere mich da, welche Show waren wir zusammen? Sommer.
War das Broken Rules?
Ich glaube, es war Broken Rules, wo mir da fast die Hand ausgerutscht wäre. Aber naja.
Ja, müsste Broken. Aber egal. Ja, wie gesagt, Match soweit okay. Bin mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Man hat ja ein bisschen. Also, Ava Everett hat ja angedeutet, dass sie halt auf den Titel geht. Ich glaube, es gab auch während der Show noch ein Interview mit Iva Kolaski, die auch gesagt hat, sie will Richtung Titel, weil sie hatte ja ihr Match damals nicht gekriegt bei der Anniversary.
Iva Kolaski sollte. Naja, egal. Sollte lieber nochmal 10 Jahre in die Academy.
Danke.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht irgendwie dann nochmal so ein Four-Way aufbauen für Karat, also mit Alice Inc., Ava, Eva und Baby Allison. Sowas in die Richtung. Aber ja, mal schauen. Ich weiß nicht, will irgendeiner von euch noch was zu dem Match sagen?
Alice Inc., super. Mit ja, ML werde ich immer noch nicht richtig warm. Kann
bitte wegbleiben. Entschuldigung, Marcel.
Ich werde mit der einfach nicht warm, die ist ja nicht schlecht, aber sie ist halt auch nicht gut.
Ja, aber sie war mal besser, also die war ja, ich weiß noch, wie wir von Amel gesprochen haben, als sie dann auch irgendwie so Richtung Champion war oder kurz davor und sowas, so wie gut die sich ja mittlerweile gemacht hat, wie die sich entwickelt hat, aber da sehe ich irgendwie gar nichts mehr von.
Ja, als hätte sie bei NXT sich verschlechtert. So.
Ja,
das ist halt ärgerlich irgendwie, also.
Das ist halt wirklich ärgerlich und, kann ich auch ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Die hängt halt jetzt in Pakistan bei Rings of Pakistan ab.
Ja, gibt sicher gut Geld dafür.
Bestimmt.
Aber ja, gut. Machen wir weiter. Der Co-Main Event stand an, da ja der Käfigschlacht natürlich das Main Event ist. War das Unified World Wrestling Title Match der Co-Main Event. Levaniel, der den Titel bei der Anniversary gewonnen hat, endlich verteidigt seinen Titel im Match One Year in the Making, weil letztes Jahr war es genau umgekehrt, da war er der Challenger gegen seinen heutigen Challenger, gegen Axel, die X-Man Tischer. Erst muss ich sagen, ich hasse Wrestling-Fans. Ich hasse Wrestling-Fans so sehr, weil, was machen die Leute in der Halle? Levaniel hatte diese krasse Story, wo er endlich den Titel gewonnen hat. Was machen die Leute? Die fangen alle an, für den X-Men zu chanten. Seid ihr bescheuert? Also, ich hab's einfach nicht verstanden. Das Match geht los und die Gruppe hinter mir und dann auch an der Seite da in den Sitz rein. Auf einmal fangen die alle an zu singen. Ey, Axel, X-Men. Haben wir so, okay. Hab ich irgendwas?
Das Gute ist, er fing dann im Match an, auch schon heelig zu wirken. Hint.
Ja, aber er musste es ja machen, damit halt irgendwie Levaniel so ein bisschen halt die Pops halt kriegt. Aber ich hab's halt nicht verstanden. Dachte so, hab ich jetzt irgendwas verpasst? Ist jetzt Alex Shelley jetzt hier, der Enrique Iglesias und I could be your hero, baby? Oder was geht da ab? Also,
ja, vor allem das Ding ist, weißt du, Axel Tischer in Oberhausen.
Ja! Ja, und dann auf einmal fangen die Leute an zu Axel! Und teilweise sogar ein bisschen geboot gegen Levaniel. So, Leute, was geht hier gerade ab? Also, so, nee.
Ich muss ja sagen, mir geht Levaniels Pre-Match-Promos, die gehen mir mittlerweile so hart auf den Sack. Also, normalerweise mache ich mal den Podcast auf Pause beim Wrestling gucken für die Promos und so weiter. Aber bei denen lasse ich weiterlaufen, weil er erzählt mir jedes Mal die gleiche Scheiße. Und langsam reicht's mir. Ja, du bist jetzt Champion, du bist ein super Wrestler, wir freuen uns alle, dass du endlich deinen Moment bekommen hast. Aber es wäre schön, wenn da jetzt auch mal ein kleiner Twist reinkommen würde. Und dann liegt es auch daran, dass es anderen Leuten genauso geht wie mir. Mit diesen Pre-Match-Promos zumindest, weil alles andere an Levaniel ist ja super. Dass sie deswegen dann lieber für den Tischer jubeln.
Ja, also Ace-Man, ne? Also eine Axel ist halt auch immer so ein Ding. Axel ist ein guter Wrestler. Aber bei Axel wird einem sofort so schnell einfach klar, ja, es ist halt nur fucking Axel Tischer, ne?
Ja, und, das ist ja.
Es ist halt leider so, ne? Ja, Match war soweit dann halt, fand ich, was heißt in Ordnung, ich fand's eigentlich sogar ganz gut, so von der Dynamik hat es tatsächlich gepasst. Ich fand einen sehr coolen Spot, den sie hatten, war, Axel versucht so im Grappling das Bein von Levaniel zu greifen und der hat halt aus dem Stand dann den Rope Break ausgelöst und Axel hat beim Grappling ihm quasi das Kneepad runtergezogen. Dann gibt's den Break, Levaniel in der Ringecke. Ringrichter sagt ihm halt, dein Pad ist und er zieht das Pad runter und Axel nutzt das halt für den Cheap Shot. Das fand ich sehr cool. Sehr cool gemacht, ja, wie du schon sagst, Axel hat dann schon so ein bisschen heelig geworkt. Lustige war, während dem Announcement war ich auf dem Klo und hab einen von unseren Kollegen getroffen, hier den Moritz, liebe Grüße. Und der meinte so zu mir, so, ja, ne, Axel Tischer und so was, ne, sagte so, ja, ich glaube, der turned heel nach dem oder im Match, ne? So, ja, ne, ja, könnt ihr mir vorstellen, ja, surprise, motherfucker. Ja, aber erstmal weiter zum Match. Marcel, bitte.
Ich fand's schön, wie sie diese kämpferische Attitüde von Levaniel rausgefiltert haben. Nur, dass er halt einfach ein Kämpfertyp ist und sich halt nicht unterkriegen lässt, das hat man sehr schön dargestellt, wie ich finde.
Ja.
Ansonsten hat mich das Match leider nicht wirklich abgeholt. Also irgendwie ich war relativ schnell raus und bin nicht so hundertprozentig wieder reingekommen. Und dann halt nach dem Match hat man dann bei diesem ganzen Hin und Her einfach nur noch auf den Turn dann gewartet. Ja. Ich weiß nicht, ob das Match vielleicht besser gewesen wäre, wenn das vielleicht nur 16, 17 Minuten gegangen wäre und nicht fast 21 Minuten.
Yo, den Gedanken habe ich auch. Und was mir jetzt an dem Match auch gefiel bei Levaniel, gegen Archer, war das nämlich so, dass Archer nicht einen Nearfall kreieren konnte, weil der ist selbst nach dem DKPT bei 1 ausgekickt. Also ich dachte schon, oh, John Cena, bist du es? Und da bin ich halt froh, dass Axel tatsächlich auch geschafft hat, mal Nearfalls zu zeigen gegen Levaniel. Weil sonst hätten wir bald hier Superman Levaniel im Ring und das ist ja auch nicht förderlich für seinen Charakter.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Dann turnt die Halle ganz schnell gegen den.
Ich glaube auch, er muss, ne, jetzt gerade kann er noch so ein bisschen auf diesem Liebeszug reiten. Und ne, Prinz der Sterne und mit dem längsten Schweif und ne, das Ganze, was er da halt immer runterrattert. Aber ich glaube, da muss jetzt Stück für Stück ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit rein. Gerade auch als Unified World Champion.
Ja.
Vielleicht ist das langsam angebracht, dass er sich da
ja, aber
dahingehend ein Stück weit verändert.
Aber glaubst du, dass das passiert?
Ich glaube leider nicht.
Ich denke,
ich glaube einfach, dass dieses Character-Work auch einiges von ihm einfach übertüncht.
Ja klar, und, auf jeden Fall.
Das Ding ist, man muss halt gucken, was beim Karat passiert. Weil das Offensichtliche passiert ja jetzt nicht mehr.
Das hat mich tatsächlich überrascht, als wir die neun letzten Teilnehmer bekommen haben.
Und also damit habe ich nicht mal gerechnet, dass er, also Axel Tischer wurde ja auch fürs Karat angekündigt, dass die beiden beim Karat aufeinandertreffen, das war für mich klar.
Ja, ich hatte wahrscheinlich denselben Kopf wie du, aber daraus wird ja jetzt nichts mehr.
Genau das.
Und ist halt die Frage, was jetzt kommt, ne? Also viele Optionen bleiben nicht.
Ich habe fast mit Dreisgar gerechnet ursprünglich.
Ja, den meinten wir ja, aber der fällt ja jetzt aus.
Ja, wahrscheinlich auch für ein bisschen länger. Er hat übrigens ein Bild gepostet von seinem, ein Röntgenbild von seinem gebrochenen Schädel.
Das sah schon böse aus.
Alter.
Ja.
Vor allem, über den Unfall reden wir gleich.
Genau, aber es gibt ja nicht viele Alternativen. X-Men hatte jetzt das Match und der ist im Karat. Jörn ist auch im Karat. Dreisgar fällt weg. Jemand anders von Amboss wird es dann wohl eher auch nicht, weil Lawrence Roman ist auch im Karat. Dovo und Icarus kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die halt einer von denen dann einen Unified-Shot kriegt. Macht ja auch irgendwie keinen Sinn.
Ich glaube eher, dass die Richtung, wie heißt es? Tag-Team-Titel dann gehen beim Karat, den vielleicht auch gewinnen.
Genau. Und,
das war halt so eine kleine, wie heißt es? New Era hießen sie, glaube ich. Bei NXT damals mit Adam, der mit dem großen Kopf, Baby.
Undisputed Era,
die dann alle Titel halten. Ich glaube, dass das bei der WXW sowas ähnliches mit Amos auch machen werden.
Ja,
könnte man machen. Und im Prinzip bleibt jetzt, wenn man so guckt, nur noch Bobby Ganz ist nicht im Karat. Das könntest du machen höchstens.
Nee, ich habe eine andere Idee, die ich auch, da will ich auch nicht sagen, ob das zu klein ist. Das ist im WXW-Kosmos vor allem Storyline-mäßig schon groß. Ich sehe tatsächlich Levaniel gegen Norman.
Ja, stimmt. Na klar. Ja, doch, natürlich.
Norman war schon lange nicht mehr gecatcht, glaube ich.
Ja, das ist das Problem. Entweder du machst Levaniel gegen Norm oder Norm gegen Bobby. Eins von beidem wird am Karat-Wochenende passieren. Ja,
oder, halt, das haben sie bei den Ringfüchsen spekuliert, dass sie Levaniel eventuell einen größeren Fly-In geben.
Das könnte
für Karat-Samstag. Dann hast du zwar keine fette Storyline, aber dass du halt noch irgendwen vielleicht in der Hinterhand hast, den du jetzt noch nicht angekündigt hast, der etwas größerer Name ist.
Dass du ihn einfach mit dem Match dann auch irgendwie nochmal stärkst und eine gewissere Ernsthaftigkeit verleihst, wenn es klappt.
Ich glaube, Richtig. Das wäre mir dann auch lieber als dann irgendwie so ein Norman-Match. Also klar, so ein Norman-Match würde ja Sinn machen, auch so mit der Story. Aber wenn wir mal ehrlich sind, für ein Karat Samstag, das ist ja immer so dieses, so eigentlich so mit so das größte Titelmatch des Jahres. Und da fände ich so ein Norman gegen Levaniel-Match irgendwie ein bisschen underwhelming, wenn ich ehrlich bin.
Kann ich verstehen.
Also für diese Wichtigkeit, für dieses Prestige, für dieses große Titelmatch da irgendwie, weiß ich nicht, ob ich das dann haben will, irgendwie so auf dieser ganz großen. Also es wäre eigentlich cool für die beiden so auf dieser ganz großen Bühne gegeneinander, aber ja, weiß ich nicht.
Mhm.
Für Norman musst du erstmal wieder richtig reinbringen.
Ja. Also,
ne, klar, ich weiß nicht, ob er immer noch verletzt ist oder.
Nö, der catcht auf jeden Fall woanders.
Ja?
Ja.
Ja, der catcht bei Wrestling Cult.
Na toll, herzlichen Glückwunsch. Brauchst du nicht diese Promo? Na egal. früher oder später wird er wieder auch wieder für die WXW in den Ring steigen. Aber das wäre jetzt zu schnell.
Ja, würde mir auch nicht gefallen, glaube ich.
Nee, will ich nicht.
Ja, dann wären wir, glaube ich, wirklich lieber Levaniel gegen irgendwie einen großen Flyin oder so. Von mir aus, hol doch mal Mike Bailey oder halt irgendjemand anderen, den man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat oder sowas. Keine Ahnung, PCO oder so. Und
Gott bewahre.
oder irgendwas. Also da kann man sich sicher was Cooles einfallen lassen. Und ja, mal schauen. Ist ja noch knapp einen Monat bis dahin. Und aber sobald müssen wir es erfahren. Das auf jeden Fall.
Ja, wir werden auf jeden Fall.
Aber wir werden es dann wohl bald
erfahren. Unified World Championship Match am Karat Samstag haben.
Richtig.
So viel können wir schon mal spoilern.
Ja, das ist ja klar, ne? Gut, dann würde ich sagen, nein, wir müssen ja noch auf das Aftermath reden. Ja, dann, Levadil hat dann natürlich gewonnen. Alles andere wäre ja auch Quatsch gewesen. Und, Axel hat ihm dann zuerst den Titel abgenommen. Hat so ein bisschen so, und da hast du schon gesagt so, turnt er jetzt gegen ihn? Da muss ich sagen, da haben sie es dann gut dann nochmal verkauft, dass man es ein bisschen so hinausgezögert hat, aber es war ja, man hat da ja nur noch drauf gewartet.
Ich wollte gerade sagen, also das hast du 3 Meilen gegen den Wind gerochen.
Und dann hat man es erst so ein bisschen angeteasert, dann hat er eben den Titel so nur zurückgegeben. Dann sah es aus, als ob er so von hinten auf ihn losstürmen würde, aber in dem Moment hat sich Leval umgedreht, dann hat er eben den Titel um die Hüften geschnallt, hat ihn fallen lassen, hat dann erst nochmal mit den Händen das Liebezeichen gemacht, die wurden dann zum Mittelfinger und zum doppelten Mittelfinger und dann hat ihn angegriffen und der Heel-Turn von Axel Tischer, da ist er.
Nach einem Jahr.
Yay. Ja, also Axel ist auch irgendwie so ein Charakter, der wird einfach so schnell stale einfach und ja, keine Ahnung.
Mal gucken, wo sie jetzt mit ihm hinwollen.
Ja, aber also ich find's halt blöd, weil also klar, er ist im Karat, kann da nochmal ein paar coole Matches machen. Axel Tischer gegen Davy Richards, dankeschön. Und wird da ganz cool, aber er nimmt halt anderen Leuten, die einen Heel-Turn gebrauchen könnten, diesen Spot eigentlich weg, weil wie lange reden wir schon oder wünschen uns auch einen Jörn-Heel-Turn? Aber den kannst du jetzt nicht mehr bringen, wenn Axel Heel ist, weil dann fehlen dir langsam die Face, Top-Wrestler. Und deswegen fällt das dann auch wieder weg und da so, ja, keine Ahnung, es ist halt Axel, ne? Das ist nicht mal irgendwie disrespektierlich gemeint oder sowas, aber es ist halt auch nur der fucking Axeman, ne?
Ja.
Ja, mal gucken, was so geht, aber ja, weiß
der nicht. Der Axeman hat auch letztens ein sehr sympathisches Interview gebracht.
Okay.
Wo er sowas sagte wie, er kann ja nicht verstehen, dass die Leute, vor allem in Deutschland, was gegen NXT UK haben. NXT UK war doch so toll fürs Wrestling. Und man solle sich doch bitte raffen. Also das war so, was ich so drüber gelesen habe. Das waren die Kommentare, die ich dazu gelesen habe, dass er halt sagte, dass er die Kritik nicht verstehen kann. Wir sollen doch froh sein, dass es NXT UK gab.
Ja, ganz ehrlich, für die WrestlerInnen war es wahrscheinlich auch richtig gut, weil sie halt einen garantierten Paycheck hatten, von dem sie halt ihre Miete und alles bezahlen konnten, plus eine Trainingsfacility, wo sie halt mit renommierten Trainern irgendwie zusammenarbeiten konnten. Und für die war es halt dementsprechend geil. Aber für das Wrestling in Europa und gerade in Großbritannien war es halt scheiße. Mhm. Bei denen halt die komplette, sämtliche Stützräder wurden denen weggenommen. Von heute auf morgen.
Nicht nur Stützräder, wurden auch Räder abgebaut.
Stützpfeiler, das wollte ich eigentlich sagen.
Stützpfeiler, ja. Aber ja, nee, deswegen.
Aber das ist halt dann wiederum eine Perspektive, die er nicht so wirklich hat. Weil es halt für ihn gut war. Oder für seine KollegInnen auch.
Ja, eben. Also aus der Sicht kann man es verstehen. Aber zu sagen, ey, dass wir uns da nicht drüber aufregen sollen. Aber wir Fans haben ja, ich sag mal so, für die Akteure oder AkteurInnen ist ja super. Aber bei uns Fans ist ja einiges auch weggebrochen. Wir konnten Leute nicht mehr vor Ort sehen. Und Ligen haben sich verändert. Klar, kamen noch andere Faktoren dazu, aber dieser NXT UK Start, der war ja einfach einschneidend.
Ja, ich meine, ne, überleg mal, die komplette Main-Event-Szene in Großbritannien war quasi von heute auf morgen weg.
Ja.
Die Tag-Team-Szene war wie ausgestorben. Und dann willst du mir erzählen, dass das so wirklich gut ist? Naja.
Und wie gesagt, ich habe das Interview selber nicht gelesen. Das, was ich daraus aus Kommentaren rezipiert hat, vielleicht wurde das auch falsch wiedergegeben, ist aber nur das, was ich gelesen habe, ne?
Kann ich mir aber vorstellen, dass es genauso abgelaufen ist.
Und genau. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was sie machen beim Karat. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen.
Genau, wir werden ja so oder so da sein, egal was kommt, also.
So ist es, Karten sind ja da. Airbnb ist gebucht. Ich freue mich. Noch 4 Wochen. Geil.
Yay.
Hype, Bock, Angriff.
So sieht's so aus. Apropos jetzt. Hype, Bock, Angriff. Main Event Time, die Käfigschlacht. Wir kennen
wir
das.
Wir
gehen rein. Das haben sich die Leute auch gedacht, als der Käfig dann endlich stand. Genau, ihr kennt es, die klassischen Regeln im Wargame-Style. Von jedem Team startet einer das Match. Dann wird per Münzwurf entschieden, welches Team als erstes dann den zweiten Mann reinbringen darf. Und dann immer so abwechseln, bis alle dann im Ring sind. Und dann geht's los. Du noch Sieg durch Submission oder Surrender.
Ich muss sagen, dieses Vorgeplänkel da am Ring fand ich super. Wie sie sich da so ein bisschen so, ja, ne, ich wollte jetzt auf dich schlagen, ich hau mal vielleicht so ein bisschen in die Richtung, aber ich greife doch nicht wirklich an und dieses gegenseitig sich so ein bisschen abtasten, das haben sie sehr, sehr gut gemacht tatsächlich.
Nee, vor allem, dass dann auch dabei Ilya Bloom und Lawrence Roman mit 2 Leuten dabei waren, die gar nicht in dem Match mit drin involviert waren. Dass sie die beiden mit hattest, das war ja auch super, weil erst durfte Roman weg, dann musste Ilya weg.
Ja.
Weil die da halt laut Norm Harras zu viel rumgeplänkelt haben mit und das war halt cool, wie du sagtest. Vor allem, das zeigt ja auch die Intensität, wenn die quasi am Ring stehen und sich da schon auf die Fresse hauen wollen und nicht daneben stehen, ja, wir warten, bis wir im Ring sind.
Ja, das war halt cool gemacht, weil sonst siehst du das ja bei solchen Matches immer, zum Beispiel bei der WWE war das ja dann bei den Wargames-Dingern, da waren die anderen Akteure auch in so einem Käfig eingesperrt zum Beispiel. Oder halt bei WXW, dann sind die halt nacheinander rausgekommen. Also der dann dran war, hat er quasi seinen Entrance gemacht und so standen die halt alle da vom Ring. Man hat das, glaube ich, sogar auch bei Tichani und den French Adors dann gesehen. Wo die dann so kurz so, also im Käfig waren halt quasi so ein bisschen so miteinander so diskutiert haben, ja, wer geht als erster jetzt rein, so quasi. So ein bisschen sich so abgesprochen haben. Und ich glaube, den Anfang haben Tichani und Dover gemacht.
Genau.
Und überraschend haben dann die Heels den Münzwurf gewonnen.
Surprise, motherfucker.
Ja, dann kam Robert Dreisker rein. Dann ging Robert Dreisker wieder raus. Denn der hat dann relativ schnell, ich glaube, ein Boot von Tichani ins Gesicht gekriegt.
Es war ein Crossbody.
Oder war beim Crossbody.
So ein Stand, weißt du, so ein krasses Match. Also wirklich, eigentlich Gewaltexzess pur. Und bei einem fucking Crossbody, der wahrscheinlich in jedem Wrestling-Match, außer es ist ein Wrist-Hold-Match, einmal vorkommt, dabei bricht er sich das Gesicht.
Ja, es war schon krass. Ich hab das in der Halle, hat man das gar nicht so mitgekriegt. Und man hat nur gesehen, so, okay, der blutet gerade extrem sehr krass im Gesicht. Hab jetzt gedacht, vielleicht wäre die Nase irgendwie gebrochen, wobei die ist, glaube ich, auch gebrochen. Also der hat sich da ja sämtliches Zeug im Gesicht gebrochen.
Also laut Cage-Match, Frakturen am oberen Kiefer, linkem Wangenknochen sowie der Nase.
Ja, gut, ne? Es ist ja auch eine Never-Ending-Story, Bertel verletzt sich im Käfig, ne? Also,
Da frage ich mich, warum machst du das noch, Bertel?
Weil er Bock drauf hat.
Ja, weil er Bock drauf hat, wahrscheinlich.
Oder er steht einfach drauf.
Vielleicht. Auf jeden Fall, ich fand das so süß. Da war dann in der zweiten Hälfte, also das war dann vor der Käfigschlacht war halt Pause, weil logischerweise die den Käfig aufbauen mussten, ne? Und da war so eine andere Gruppe von Leuten war hinter mir. Da war auch ein Typ, der hat irgendwie seine Arbeitskollegin oder Freundin oder so mitgenommen. Er war halt bei uns an der Absperrung und die waren halt, die Mädels standen halt ein bisschen weiter, quasi da, wo du hochgehst zum Merch da in diesem Gang da halt.
Ja.
Und dann kam das eine Mädel, kam so runtergewatschelt dann zu ihm, als dann, Dover und Peter Tichani angefangen haben zu bluten. Und sie sagt so ganz vorsichtig so, ja, ne, du hast ja gesagt, das ist schon, so wie das so ist mit dem Wrestling. Also die kannte auch Wrestling so nicht so wirklich halt, die ist dann halt einfach mitgenommen worden halt, ne. Aber ist ja auch nicht schlimm. Und sie sagt dann so, das fand ich echt so ein bisschen süß, so, ja, aber die bluten ja nicht echt, oder? Und der Kumpel doch so, ja, ja, doch klar, die bluten halt echt, ne. Also meistens hat er halt versucht, ihr so ein bisschen Blading zu erklären. Und dann meinte sie so, ja, aber wenn die doch so krass bluten würden oder sowas, dann würde man die doch rausnehmen, dann würde doch dein Arzt kommen oder so, ne? ja, und er so, ja, ne, wenn die jetzt irgendwie, wenn da jetzt was passieren würde und die würden irgendwie so krass bluten, da würde jemand kommen, aber für gewöhnlich machen die ja weiter. Und just 10 Sekunden später kamen die Ärzte und haben sich halt um Bertel gekümmert. Und haben den halt dann raus. Aber ich fand's so süß, wie sie so versucht hat, so, ja, aber, ne, so ein bisschen sich auch so besorgt, war so, ja, ne, da wird doch jemand kommen, um die helfen. Und der Typ so, ja, nee, versucht ja da so ein bisschen noch das Blading irgendwie zu erklären. Fand ich eigentlich ganz schön.
Ja.
Ja, und dann wirklich instant danach kamen halt die Ärzte und haben halt Robert dann rausgenommen. Dann, wenn man so halt dann liest, was passiert ist oder was da so für Verletzungen waren, auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Definitiv.
Und, ja, dann musste halt das Ding dann halt 3-2 zu Ende gemacht werden.
Und das hast du dem Match so angemerkt.
Das hast du dem Match natürlich leider angemerkt, dass da halt natürlich der Flow dann halt raus war. Ich fand es gegen Ende dann aber noch ganz cool eigentlich. Das Finish war auch gut gemacht. Aber die Luft war halt dann natürlich raus, klar.
Ja, komplett.
Also, du hast den auch gerade zu Anfang so ein bisschen angemerkt. Fuck, ne, jemand hat sich von uns, im Endeffekt ja auch ein Freund, hat sich gerade verletzt und sagt, nicht nur so ein bisschen so, ja, ich habe mir meinen kleinen Finger verstaucht, sondern sich das Gesicht gebrochen und du als Wrestler hast du ja ein ganz anderes Gespür dafür, was da passiert.
Ja, klar.
Das hast du denen so angemerkt, dass die im Kopf einfach bei Bertel waren und nicht mehr bei dem Match.
Ja, ich denke, man hat dann auch, also man musste ja noch quasi warten, bis das Match beenden kann, bis alle halt im Ring waren. Aber ich glaube, man hat dann auch schon ein bisschen gerusht halt, um das Ding dann halt zu beenden. Und,
genau, das siehst ja allein daran, dass das nur 17 Minuten ging, das Match.
Ja, genau, eine Viertelstunde allein davon dauert das ja quasi, bis halt alle im Ring sind, ne? Ungefähr. Und, Frage an euch, die Franchados und, Tirani haben ja gewonnen. Ist das jetzt on the fly gemacht worden, weil Bertel sich verletzt hat oder und ihr denkt ihr, Amboss hätte eigentlich gewonnen oder glaubt ihr, das wäre von Anfang an der Plan, dass man halt mit den
Faces geht? Ich kann mir vorstellen, dass sie ursprünglich tatsächlich mit Amboss gehen wollten, um dann vielleicht für Karat Samstag 30er gegen Levaniel aufzubauen.
Das denke ich nämlich auch.
Sehe ich auch so.
Und dass du dann halt gesagt hast, okay, dann bringen wir jetzt einen Peter Tirani fürs Karat in Stellung. Dass der halt einfach nochmal mit einem richtigen, mit Rückenwind da reingeht. Davon gehe ich tatsächlich aus.
Ich denke es auch, weil ich habe auch, also für mich war eigentlich so ein Amboss-Sieg so von Anfang an irgendwie klar, einfach um die ein bisschen zu festigen. Wie du schon sagst, damit man auch Bertel einfach da irgendwie positioniert, weil. Also, das große Titelmatch beim Karat wäre dann für ihn ja auch dieser Full Circle, weil letztes Jahr beim Karat ist er ja quasi heel geturnt. Und das wäre halt dieser Abschluss einfach dafür gewesen. Verletzungen passieren halt, scheiße gelaufen, ne, ist halt so. Das kann ich mir aber auch vorstellen, dass man dann on the fly jetzt irgendwie gesagt hat, okay, man beendet das, man lässt dann jetzt die Dings halt gewinnen, um denen dann halt noch ein bisschen Momentum wenigstens zu geben irgendwie. Und genau, Peter Tirani und die Franchados gewinnen dann die Käfigschlacht. Wie gesagt, es war nicht die beste Käfigschlacht, aber es hat dann natürlich auch dann, wie gesagt, unter der Verletzung gelitten, deswegen ist es dann auch schwer, das jetzt irgendwie richtig zu bewerten, finde ich. Und da wäre natürlich mehr und mehr passiert und besser geworden, wenn es halt keine Verletzung gegeben hätte, das ist ja klar. Aber hier finde ich auch gut, weil man hört das ja auch oft von Wrestlern, die dann vielleicht durch das ganze Adrenalin oder so nicht merken, wie schlimm es eigentlich ist und dann einfach weitermachen, dass man hier halt direkt geschaltet hat, die Ärzte geholt hat, die Robert da raus, den hat Backstage geschafft und dass der dann auch nicht wiedergekommen ist halt, ne?
Ich glaube, du hast allein dadurch...
Krankenhaus. Ja.
Allein dadurch, wie krass er gesuppt hat und dann, da hast du aber dann wahrscheinlich auch Tess und Cody, ich meine, die Refs standen ja am Ring, sofort gemerkt von mir so, und ihnen dann wahrscheinlich auch direkt klargemacht von mir so, das ist gerade was Schlimmeres, was dir passiert ist.
Ja.
Ja.
Ne, finde ich auch gut, dass man das halt so gemacht hat, weil, wie gesagt, man kennt das ja auch, ne, oder wer erinnert sich denn nicht an vor 2 Jahren das Ding da mit Matt Hardy bei AEW, wo der da halt, concussed war, das Match fast abgebrochen worden ist und der gesagt hat, ey, ich mach noch weiter oder sowas halt, ne. Manchmal muss man die Wrestler ja auch vor sich selbst stoppen, ne, da gibt's ja unzählige Geschichten halt auch. Von daher gut, dass man so
die sind halt, in einem Rush drin, das, da kannst du nicht wegreden. Da ist Adrenalin mit bei und dann willst du. Ist auch ein Stück weit eine Ehrensache, ne, weil du willst auch dann die Leute und die Fans sich hängen lassen.
Ja, klar, natürlich.
Naja.
definitiv umsetzen. Ja, ich denke aber, obwohl man so wie eine Käfigschacht ja auch immer so ein bisschen als Abschluss denkt, denke ich, dass es tatsächlich noch gar nicht so vorbei ist zwischen den allen.
Nö.
Weil, genau, also die Arrows sehe ich auf jeden Fall dann jetzt um die Titel antreten gegen die Frenchadors. Und ich sehe das auch, dass Peter Tichani sich den Shotgun-Titel von Lawrence Roman holt.
Gut möglich.
Und, ja, beide sind ja im Karat. Mal gucken, ja, ob man die im Karat gegeneinander stellt.
Ja, aber du kannst es ja auch nach dem Karat machen. Du kannst es theoretisch ja auch...
Selbstverständlich.
Wenn sie am Karat Freitag oder Samstag rausfliegen, das Match am Sonntag bringen.
Ja.
In der Theorie, ne? Also es passt ja gerade, dass halt noch diese Frenchadors und Tichani gegen Amboss-Ding halt läuft und einer von denen hat jetzt gerade ein Single-Ziel gewonnen, ne? Und ja, Tichani als Shotgun-Champion gibt mir halt...
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass wie gesagt, wobei, sie müssen ja jetzt eh umplanen, dass sie dann da doch kann ich mir vorstellen, dass sie dem vielleicht kriegen die, haben die erste Runde Match gegeneinander, Tichani gewinnt, fliegt dann in der zweiten Runde, fliegt er dann raus und sagt dann so, hey, ich hab dich gestern besiegt, Jalla, komm in den Ring, lass uns das klären, ich hab gefühlt gerade so einen Anspruch auf deinen Titel.
Ja,
ich habe den Champion besiegt.
Genau, ja, man muss ja nicht beim Karat machen, man kann es ja dann auch bei danach bei irgendeiner Show machen, irgendwann halt, aber das bietet sich auf jeden Fall an. Nehme ich halt auch auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, jetzt sind vor dem Karat noch zwei Shows, nämlich die Show in Bielefeld, wo die Road to Karat, das Road to Karat-Turnier stattfindet, wo dann halt der Sieger den letzten Karatplatz einnimmt.
Genau.
Und dann haben wir noch die Show.
Hä? Ahur, ich habe einfach nur mein Guess also, mal so reingeschmissen.
Also, machen wir uns nichts vor, es wird wohl auf Ahura hinauslaufen, da gehe ich fest von aus. Und es gibt ja diesmal nur einen Platz, es gab das ja auch schon mal, dass da zwei Plätze vergeben wurden, dann hätte ich gesagt, Heisenberg vielleicht auch noch, aber so sehe ich da halt nur Ahura. Allein wegen dem ganzen Ding mit Maggot oder sowas, die werden halt in der ersten Runde aufeinandertreffen.
Genau.
Und also das sehe ich safe gesetzt. Alles andere würde mich sehr überraschen, aber ich glaube auch nicht dran halt tatsächlich. Ja, und dann gibt es noch die Show in Bad Säckingen. Da unten irgendwo, die da und ich haben geguckt, das ist fast die Schweiz schon da unten. Und dann geht's los. In einem Monat ist es soweit. Aber da werdet ihr natürlich dann wie immer noch unsere jährliche Karat-Preview zu hören. Das machen wir ja auch jedes Jahr. Da wird sich auch dieses Jahr nichts dran ändern.
So ist es.
Und ja, wir gehen rein. Ich weiß nicht, ich denke, damit kann man das Ding auch abschließen. Es sei denn, ihr möchtet gerne noch irgendetwas sagen, dann ist das jetzt eure Möglichkeit. Bitteschön.
Ich wollte noch einen Take sagen, den ich vor meinem Shotgun-Match vergessen hatte.
Bitteschön.
Ich bin froh, dass es die Lotterie nicht mehr gibt.
Ja. Oh ja, das stimmt.
Ja, ja.
Richtig und wichtig.
Ja.
Die war für den Moment war sie gut damals, aber mit dem Beginn der Live-Shows war gut, dass man es dann relativ schnell beendet hat.
Ja.
Ja, man hat es halt ausfaden lassen, ne?
Genau, man hat es ausfaden lassen.
Ja, definitiv. Nee, das war schon gut, auf jeden Fall.
Und du hast halt jetzt so ein Gimmick für den Shotgun-Titel geschaffen, was du jederzeit irgendwie mal wieder auffangen kannst. Dass der Champion sagt, hey, und wir starten jetzt die Shotgun-Lotterie wieder, weil ich will, statt Open Challenges mache ich halt die Lotterie wieder.
Ja, was im Prinzip ja auf selbe hinauskommt.
Ja, natürlich, aber
ja,
ne, vom Gimmick
der Determinismus. Ja, wie gesagt, gut. Ich bin gespannt, was uns beim Karat ereilt.
Auf aber jeden.
Da reden wir noch über zu einem anderen Zeitpunkt drüber.
Korrektamente und dann, ja, liebe Leute, das war WXW Back to the Roots 2023. Ich bedanke mich bei jedem, der eingeschaltet hat, zugehört hat oder was auch immer. Bedanke mich bei meinen beiden wertgeschätzten Kollegen und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal hier im Catch Club.
Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.